Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines neuen KI-Lieblingspodcasts, Layer 89. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
Ja, da wären wir wieder. Heute mit einer Erklärbär-Folge. Wir wollen mal ein bisschen ein allgemeineres Thema aufgreifen, so das Thema KI, KI-Infrastruktur und Umwelt und beziehungsweise eben Auswirkungen und Effekte auf die Umwelt. Ja, wir wissen ja alle, dass unsere IT und unsere IT-Nutzung große Auswirkungen auf die Umwelt hat, ne? Also Cloud, Stromverbrauch und was da alles so mit reinhängt. Aber der KI wird ja immer nachgesagt, dass es da besonders schlimm ist, und da haben wir dann schon einzelne Stimmen, die einfach in Frage stellen, ob man für jeden Pardon-Shit eine KI losjagen muss oder ob es vielleicht auch mal schön wäre, wenn man mal über stromsparende Anwendungen nachdenkt. Da stellt sich natürlich als erste Frage erstmal, okay, ist denn das überhaupt im Vergleich? Also wie stromfressend ist denn KI im Vergleich mit unserer normalen IT-Infrastruktur überhaupt? Ist dieser Unterschied so eine große Diskrepanz, wie das hier postuliert wird? Keine Ahnung.
Was für eine KI schmeißen wir denn? Welche wollen wir uns dann angucken? Lass mich raten, willst du Large Language Modelle sprechen?
Ja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Welchen gucken wir an? Aber ich glaube, das ist das Ding, über das wir uns unterhalten müssen, weil OpenAI mit ChatGPT in der großen Masse einfach wahrscheinlich am meisten Strom frisst und in Zukunft auch fressen wird, weil die ja ganz gerne hätten, dass wir alle ChatGPT benutzen und sie es uns auch umsonst hinterher schmeißen, damit jeder es möglichst tief in sein Leben integriert. Und je tiefer es wir in unser Leben integrieren, desto mehr Strom verbrauchen wir. Das ist jetzt mal einfach meine Behauptung. Also ja, lass uns LLMs anschauen.
Okay, also wichtig ist trotzdem die Frage, denn ein wichtiger Punkt, und zu dem werden wir gleich kommen, grundsätzlich natürlich die Frage, LLMs sind ein Teil der großen KI-Machine Learning-Abteilungen, und deswegen reden wir auch immer so ein bisschen irgendwie so Rechencenter und Datencenter und irgendwie, was ist das eine, was ist IT-Infrastruktur, was ist KI-Infrastruktur. Und am Ende des Tages geht es halt wirklich ganz hart um diese Frage, für was brauchen wir was? Und das hängt mit dem Komplexitätsgrad der Rechenanwendung zu tun. Und die sind bei komplexen Machine Learning Algorithmen, bei komplexen Deep Learning Algorithmen und bei den LLMs eben halt besonders hoch. Also alles, was Gen AI ist, definitiv. Und dann haben wir halt eben so die klassische, herkömmliche IT-Infrastruktur. Und die und dazwischen hängt dann quasi die Cloud-Infrastructure. Also wir haben quasi die auf der einen Seite unsere Grafikprozessoren, also das ist halt das, was am meisten Rechenleistung zieht, GPU-Power für hochkomplexe Machine Learning und insbesondere Large Language Anwendungen, die niedrige Latenz von der KI-Infrastruktur, die wir aus den Cloud-Infrastrukturen kennen, und dann haben wir noch die ganz klassische, herkömmliche CPU, ganz klassische zentralen Recheneinheiten quasi auf der IT-Infrastruktur. Und das sind einfach quasi auch so diese drei Dinge, in denen wir jetzt mal vereinfacht denken. Und dann ist natürlich so die IT-Infrastruktur, naja, also die liegt im Zweifelsfall auch gerade vor euch oder zumindest in Griffweite irgendwo rum. Euer Desktop-Rechner, der Laptop-Rechner oder sonst was. Aber trotz alledem hat er natürlich auch eine Grafikkarte drin. Das wäre dann die GPU. Und naja gut, wenn ihr die Cloud-Anwendung drin habt, dann habt ihr im Zweifelsfall quasi, dann möchtet ihr diese Streaming-Funktionalität, die Cloud jetzt mal so hat, um das so ein bisschen trivialer auszudrücken, auch mit haben. Und das sind so die Bausteine, die wir halt eben brauchen, eben halt auf diesen Komponenten.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es im Wesentlichen, wenn man den Unterschied zwischen einem normalen Rechenzentrum und einem KI-Rechenzentrum, kann man das überhaupt sagen?
Ich glaube, für diese Folge können wir das schon mal erstmal so sagen.
Okay, machen wir so. Es ist hauptsächlich die Art des Prozessors, des Chips, der da unterwegs ist. Bei der einen haben wir hauptsächlich CPUs rumsitzen, bei den anderen GPUs, und die GPUs, die verbrauchen einfach mehr Strom. Also so kurz können wir das herunterbrechen.
Die brauchen mehr Strom, von dem brauchen wir außerdem noch mehr. Und ja. Genau, also die brauchen mehr Kühlleistung. Das ist auch das, warum die so, also die müssen halt stärker gekühlt werden. Das ist auch, warum sie eben einfach mehr Strom brauchen, weil sie eine höhere Kühlleistung auch einfach schlicht und einfach brauchen. Das ist der Hintergrund.
Okay,
alle brauchen Kühlleistung, aber GPUs brauchen nochmal mehr.
Okay, also das einzelne Biest verbraucht mehr Strom, muss mehr gekühlt werden als ein normaler CPU. Und wir brauchen deutlich mehr von diesen Biestern hintereinander geschaltet, als wir es normalerweise für unsere normalen, in Anführungszeichen, Anwendungen brauchen, wenn wir die CPUs angucken.
Genau, und wir haben noch eine Sonderkategorie, das sind diese TPUs. Das ist, glaube ich, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, weil Google gesagt hat, sie bauen nochmal stärkere TPUs. Das sind Tensor-Protokolleinheiten, das ist dann wirklich bei, wenn du sogenanntes High-Performance-Computing betreibst. Das sind diese sogenannten Hochleistungsrechner. Und das sind eben halt Grafikprozessoren mit diesen TPUs, also GPUs und TPUs. Und die brauchst du halt wirklich für ein volles KI-Ökosystem, insbesondere wenn du die Modelle eben selber baust und trainierst. Und das ist genau das, wo eben auch die Rechenleistung sitzt. Die Rechenleistung sitzt eben im Training dieser Modelle und, Spoiler Alert, DeepSeek lässt grüßen, beim High-Frequency-Handel der Hedgefonds. Deswegen ein großer Punkt ist, deswegen haben Banken, also allgenommen genau Quant-Hedgefonds, eben auch von dem Zeug relativ viel im Keller, im Büro nebenan stehen.
Okay, kurze Detailfrage noch. Kannst du uns irgendeine Hausordnung geben? Also weiß ich nicht, um das wievielfache mehr GPUs sind instelle von CPUs unterwegs? Ist das das Doppelte, ist Zehnfache, ist Hundertfache, einfach nur so ganz grob? Also im Rechenzentrum. Also wenn ich jetzt quasi so ein normales Rechenzentrum mir angucke und sage, okay, da stehen hauptsächlich für normale Anwendungen verbraten, da steht jetzt nicht ein Schrank voller GPUs, sondern da stehen halt Rechner mit einem CPU drin jeweils pro Recheneinheit. Und jetzt im Vergleich dazu ein GPUs, also wenn du jetzt CPUs und GPUs vergleichst.
Das kommt auf die Anwendung drauf an, was du brauchst. Also,
Ich will zu stark vereinfachen.
Du willst zu stark vereinfachen. Gibt es einen Multiplikator? Nein, weil der Multiplikator hängt davon ab, was du machen willst. Also wenn du dir jetzt heute überlegst, ich baue mir meinen eigenen Rechner, also ich bin ja Team, ich baue meine eigenen Rechner, dann muss ich ja erstmal feststellen, was will ich mit dem blöden Ding machen? Will ich mit dem hier so quasi hier so lustig Linux fahren? Will ich Office-Anwendungen aufmachen, die auch bei mir auf dem Rechner laufen? Will ich zocken? Oder will ich on-prem ein Machine-Learning-Modell oder ein Large-Language-Modell hosten? Dann habe ich andere Anforderungen. Und diese anderen Anforderungen ist halt an der Stelle, definiert dann auch, was ich halt an der Rechenleistung in allen seinen Schritten brauche. Also wie groß muss meine GPU sein, wie groß muss meine CPU sein. Also all diese Sachen hängen halt davon ab vom Anwendungscase. Wenn du das alles nicht brauchst, dann hast du es nicht.
Dann bleiben wir mal bei einem Vielfachen in Anführungszeichen.
Ja, genau. Also wenn du KI trainieren willst und bauen willst, ja.
Ist da dann auch vom Verständnis her nochmal ein Unterschied? Also ob ich jetzt Training oder Inferenz betrachte, ja, sowohl was das dafür benötigte Rechenzentrum angeht, als auch was den Verbrauch, den Stromverbrauch und den Ressourcenverbrauch in Anführungszeichen, ja, angeht?
Training ist das. Training, Modelle selber trainieren und bauen ist das, was so intensiv ist. Und je größer und komplexer das Modell, umso mehr brauchst du eben Rechenleistung, Compute. Ist das, okay, Ding mal fertig? Ist es fertig. Dann ist es im Prinzip... Okay, pass auf. Wir denken das mal anders. Ein Stück Software. Damit haben wir jetzt ja nun alle im Zweifelsfall, die hier zuhören, mehr Erfahrung. Nehmen wir so ein Stück Software, die uns regelmäßig nervt. Achtung, wir machen alle ein Excel-Sheet auf. Wir gehen auf unseren Button, drücken Excel-Sheet öffnen, dann warten wir, dann hoffentlich tut Microsoft, was es tun ist, dann geht dieses Excel-Sheet auf und dann machen wir da lustige Dinge drin. Im besten Fall hat dieser Prozess, weiß ich nicht, ein paar Sekunden gedauert. Ist dieser Prozess, das Excel-Sheet zu öffnen, repräsentativ, wie lange es gedauert hat, die Software Excel-Sheet zu programmieren? Nein. Da waren ein paar Teams schon ein bisschen länger beschäftigt, oder? Als die paar Sekunden, die ich jetzt gebraucht habe, die scheiß Software aufzumachen. Und in diesem und dieser Unterscheidung könnt ihr euch immer vorstellen, das Training der Modelle ist wie Stück Software Excel-Sheet bauen und das Benutzen der Modelle ist im Prinzip das Excel-Sheet auf- und zumachen. Und dann könnte ich noch sagen, okay, ich mache so eine Mischkonstruktion. Ich nehme so eine fast fertige Software, aber bastel mit der nochmal stärker rum. Das ist dann das Betreiben des Modells auf dem eigenen Rechner.
Okay.
Und das definiert eben die Rechenleistung, die du brauchst.
Also was wir im Moment halt wissen, ist, okay, wir haben den Stromverbrauch, wir haben noch einen Ressourcenverbrauch, ne? Wir haben Wasser. Ja, eigentlich den Wasserverbrauch, das ist noch ein ganz Kühlung. Großes Thema. Das ist hauptsächlich für Kühlung oder ausschließlich für Kühlung verwendet, das Wasser?
Ich würde sagen, ziemlich ausschließlich für Kühlung.
Okay, zum Verständnis, was passiert mit diesem Wasser? Wird das irgendwie noch verunreinigt, wenn das rauskommt?
Das kommt so ein bisschen auf, nee, nicht wirklich, es wird nur verdammt warm. Wer sich schon mal mit beschäftigt hat, einen Rechner selber zu bauen, auch da gibt es das sogenannte wassergekühlte System. Übrigens, an liebe Autofahrer, auch da gibt es die Wasserkühlung und die Luftkühlung, wir erinnern uns. Das ist im Prinzip das gleiche Ding. Wasser ist an der Stelle halt einfach, das Wasser kann in verschiedenen Varianten, so wie im Atomreaktor auch, du brauchst halt Wasser zum Kühlen. Das, kann das da verschmutzt werden? Ja, sollte aber eigentlich nicht. Aber es ist eine erste Kühlung, es ist sehr, sehr warmes Wasser, was dann theoretisch, du kannst ja nicht 60 Grad warmes Wasser zurück in irgendeinen Fluss speisen, dann gehen dir ja alle Fischchen hopf. Die sind dafür jetzt nicht ausgelegt, dass die im Bachal warm Badewannenwasser, was, keine Ahnung, vielleicht sogar noch wärmer ist. Also in erster Linie ist es wirklich die Temperatur, auf der das Wasser dann quasi, und damit hast du natürlich bei bestimmten Temperaturstufen sterben auch gute Mikroorganismen ab oder sonst was, aber in erster Linie ist es wirklich die Temperatur, der Verbrauch vom Wasser, der dafür benötigt wird, das runterzukühlen, was häufig, und das ist genau die Herausforderung, deswegen Grundwasser ist. Und da wird es halt Grundwasser, Trinkwasser, da fängt dann die Diskussion an, ob es das Grundwasser wirklich dafür da sein soll, das Datacenter runterzukühlen. Sounds like a bad plan.
Ja, klingt so. Und also, was ich gelesen habe, ist, dass die KI-Rechenzentren ungefähr doppelt so viel Wasser verbrauchen wie ein klassisches Rechenzentrum anscheinend.
Genau, weil du halt, du brauchst halt einfach, die müssen anders, also die sind innen drin, jetzt wirklich mal, wie die aufgebaut sind. Die GPUs werden halt auch einfach massiv wärmer. Die sind ja auch größer. Also guck dir mal an, wie groß eine Grafikkarte ist versus eine CPU. Also das hat ja auch was mit Größe zu tun. Also jeder, der sich jetzt mal irgendwie, könnte mal, vielleicht machen wir irgendwie unten zwei Pseudo-Links zu einer GPU und einer CPU mal rein, dann seht ihr den Größenunterschied und das, die Idee dahinter, was das bedeutet an der Größe und der Fläche der Kühlung und sonst irgendwas. Und ich, wie gesagt, ich baue hier gerade nochmal einen Rechner zusammen. Und aber selbst der aktuelle Rechner, über den es läuft, der hat 8 solche Lüfter drin, damit das Ding nicht zu warm läuft. Also das ist aber nur, also da reicht die normale Lüftung aus. Und meine Grafikkarte ist so ein Monsterding mit 2 eigenen Lüftungen obendrauf. Ja, das ist genau das, was da dahinter steckt. Die brauchen eben mehr Wasser. Mehr Wasser bedeutet aber wieder nochmal mehr Stromverbrauch, weil das Zeug ja durchgepumpt werden muss. Achtung, es gibt übrigens ein paar, die das eben in so einem, ja, so eine Idee, so ein Perpetuum mobile aufzubauen mit der Solaranlage oben, dann Wasser, das erwärmte Wasser für dann wieder für Heizungssysteme zu nutzen. Solche Ansätze gibt es zwischenzeitlich, ist aber halt natürlich nicht, dass sich da alle irgendwie dran halten oder das auch wirklich alle so nutzen.
Ja. Ja. Außer dem Wasser, CO2-Emissionen sind irgendwie noch ein Thema. Sind wir im Moment was gestiegen? Von ursprünglich mal, glaube ich, 212 auf mittlerweile 355 Millionen Tonnen. Auch Google hatte gesagt, CO2-Emissionen haben sich seit 48% gesteigert. Seit wann? Es will mir nicht einfallen. Von 2023 auf jetzt, genau. Und die Prognose geht auf 355 in 2030. Das heißt, im Moment haben wir, glaube ich, irgendwie so 1,5% des globalen Energieverbrauchs geht an Rechenzentren. Und bis 2030 soll es dann irgendwie so, keine Ahnung, über 3% oder waren das 2%? Die Zahlen muss ich nachgucken.
Also auf jeden Fall, die Tendenz ist stark steigend. Wir haben natürlich, damit der Chip erstellt werden muss, haben wir noch das Thema der seltenen Erden. Also Abbau von seltenen Erden und Rohstoffen. Abbau von seltenen Erden und Rohstoffen mit all den Umwelt- und Menschenkomponenten, die dazu gehören. Also seltene Erden, Raubbau an Mutter Erde, aber auch, wie werden seltene Erden überhaupt gemeint? Also wie viele Menschen sind da involviert? Wie gefährlich ist dieser Bergbau und so weiter? Das ist ganz klassisch bei der Chipherstellung immer wieder eine Diskussion. Übrigens dann natürlich definitiv bei GPU und bei CPU. Gott, deswegen, das hat immer, also das alles, was da in diesem Teil namens Chip drin ist, fällt ja nicht heiter vom Himmel und ist auch mit dem Recycling übrigens so ein bisschen so ein Ding, weil die Dinger halt irgendwann ganz gerne mal tot sind und nicht irgendwie in Schick dann morgen noch weiter zu.
Okay, jetzt ist das natürlich für Menschen, die sensibel beim Thema Umwelt und Klima unterwegs sind, dann etwas, wo vielleicht die Alarmglocken ein bisschen klingeln und man denkt so, ist natürlich blöd, ne? Jetzt haben wir so lange Zeit dran gearbeitet, die CO2-Emissionen zu verringern und die globale Erwärmung einzugrenzen und jetzt haben wir eine coole, tolle Technologie gefunden, die aber dafür sorgt, dass sich die Emissionen von beispielsweise, Google sagte 48% plus seit 23, glaube ich, und Microsoft sagte 30%. Ja, also in 5 Jahren 48% mehr Emissionen erreicht, 13% davon allein 2023, genau. Und Microsoft sagt im ähnlich vergleichbaren Zeitraum auch seit 2020, also die letzten 5 Jahre 30% plus. Bei beiden, glaube ich, ist es hauptsächlich durch den Ausbau der Rechenzentruminfrastrukturen.
Genau. dadurch, und das hat diese quasi Strom, und da kommt ja dann auch immer wieder die hochkochende, bauen die jetzt da Mini-Atomkraftwerke hin oder sonst was. Entschuldigung. Aber das ist genau diese Diskussion, erhöhte CO2-Werte durch, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, quasi wirklich der dominante Teil liegt im Training der Modelle, nicht in Nutzung der Modelle. Wenn wir jetzt aber morgen spontan alle entscheiden würden, wir würden sie nicht mehr nutzen, dann würde wahrscheinlich auch das nächste Modell nicht trainiert werden oder so ähnlich. Also, aber grundsätzlich ist der größte Anteil, und zwar wirklich der dominante Anteil, ist das Training der Modelle und das Aufbau der Modelle und die Datenvorhaltung der Modelle und so weiter, und nicht die Nutzung der Modelle, das eigentliche Problem.
Ist das, wenn man es in der Totalen betrachtet, dann tatsächlich so, dass man sich dann vielleicht nicht unbedingt so große Gedanken darüber machen muss, wie die eigene KI-Nutzung aussieht? Oder ist das trotzdem ein Faktor?
Natürlich ist es ein Faktor. Wobei, da muss man halt auch, also ich habe hier, ich halte, wenn ihr jetzt Podcast guckt, dann werdet ihr nicht sehen, ich habe einen Samsung S25 Ultra. Leider bin ich immer noch nicht von Samsung gesponsert. Liebes Samsung! Wir sind eine Samsung-Company, die von Google Backend läuft, aber wir wären da bereit zu Sponsoring. Ich habe ein Edge AI bei mir auf dem Telefon laufen, weil ich es einfach mal regelmäßig austesten will. Drained jetzt meine Edge AI Use Cases, meine Batterie wahnsinnig viel stärker, als würde ich damit auf Instagram rumhängen? Nein. Das finde ich immer, es gibt einen ganz guten Einblick dahinter. Das Ding ist natürlich High-End-Hardware. Man sagt, es ist das S25 Ultra, könnt ihr nachgucken, der Spaß ist nicht gerade günstig. Das ist natürlich eine Komponente, und da merkst du, okay, wie viel verbrauchst du eigentlich selber. Der Punkt ist, wenn du konstant Bild- und Videogenerierung hat den höchsten Verbrauch, brauchen wir gar nicht drüber reden, Bilder, Video am höchsten, Text relativ einfach, sogar Code-Generierung relativ solide. Bild, Video sieht anders aus. Am Ende des Tages ist es die 1 Milliarde Nutzer, 1 Milliarde Nutzer, die allein ChatGPT nutzen. Es ist die Masse an Leuten. Das ist aber das Gleiche wie in Social Media, das Gleiche wie in den Cloud-Anwendungen. Es ist die Masse, die den Kohl fett macht am Ende des Tages. Und wenn wir natürlich auch ein völlig unreflektiertes Nutzungsverhalten haben, dann kann es natürlich auch nochmal sein, dass unser letzter Prompt das Ding vielleicht auch noch über die Kippe schickt. Aber grundsätzlich ist es Video, Bild, Code, Text. Text und Code kann man fast nicht so genau unterscheiden. Und dann natürlich, wenn ich das Ding jetzt ständig, es gibt so ein paar lustige Reels oder auch TikToks, wo einer quasi überhaupt gar nicht mehr weiß, wie er ohne ChatGPT noch dem guten Morgen, wie geht's dir, antworten soll. Wenn du dieses Niveau erreicht hast, dann hast du ganz große Probleme, aber dein CO2-Fußabdruck, würde ich sagen, ist auf der Prioritätenliste trotzdem weiter unten, aber der Gang zum Psychologen vielleicht angesagt. Also, weiß noch nicht so genau.
Okay, also das heißt, wenn ich Nutzer mit ökologischem Bewusstsein bin, dann konzentriere ich mich vor allen Dingen darauf, dass meine Bild- und Videogenerierung nicht komplett bescheuert ausufernd ist. Sprich, ich mache mir lieber mal ein paar Minuten länger Gedanken um meinen Prompt, bevor ich 20 Bilder generieren muss, bis ich bei meinem Ergebnis angelangt bin. Und ich meine, der Unsitte, dem LLM zu sagen, ey, mach mir mal 20 Bildvariationen von dem, haben sie ja schon per System in Riegeln vorgeschoben. Das macht ja eigentlich keines mehr, oder? Also, dass man dem Ding sagen kann, ihr macht mir 20, die mit denen
doch,
ich arbeite.
Auf der API kannst du das ja wohl machen.
Ja?
Also auf der API
kannst du das?
Kannst du immer noch machen. Aber sie haben da keinen Riegel vorgeschoben. Auf der API zahlst du ja auch mit deinen Token dafür. Deswegen haben sie da nicht unbedingt einen Riegel vorgeschoben. Grundsätzlich sage ich immer, gute Hygiene in jeder Chat-Anwendung gilt wie das Gleiche. Wer ökologisch verantwortungsvoll mit den Tools umgeht, löscht bitte seine scheiß E-Mails und löscht bitte auch seine scheiß Chats in seinen ganzen Tools, weil ansonsten fahren die immer mit hoch, das ist nicht schick. Fangen wir doch mal damit an. Datenhygiene vor allem anderen, dann haben wir da schon mal ein bisschen aufgeräumt. Und
okay.
Brain First ist auch, das ist immer noch so das Energieeffizienteste, was wir machen.
Ja. Das heißt, das ist auch strukturell dann sinnvoller, weil es kommen ja so Sachen wie Claude, also ich habe das im Moment noch deaktiviert, lass Claude aber gelegentlich Chats referenzieren. Also Moment, ich muss etwas erklären, wovon ich gerade rede. Es gibt diese Speicherfunktion, also wo
Function,
Claude auf ein Memory zurückgreift und du dann übergreifend sagen kannst, lieber Claude, ich habe irgendwann mal etwas über Lebkuchenrezept recherchiert und jetzt will ich das in eine Suppe transformieren. Da habe ich mal ein Suppenrezept. Jetzt such bitte nach dem Suppenrezept, such nach dem Lebkuchengedöns und produziere mit dir ein neues Rezept aus dem Ding raus. Und dann fängt er eben über den gesamten Scope sämtlicher Chats hinweg anzusuchen und packt sich diesen Input und generiert den. Wenn ich jetzt tatsächlich anfange, das zu nutzen, also ich nutze es nicht, weil ich persönlich da extrem vorsichtig bin, weil ich Angst habe, dass das mit meinen Aufgaben interferiert, wenn er anfängt, irgendeinen Rotz zu referenzieren, den ich in dieser Aufgabe überhaupt nicht drin haben will. Er macht es aber, wenn ich beispielsweise in Projekten arbeite, sowieso. Also auch wenn ich diese Memory-Funktion nicht freigeschaltet habe und ich bin in einem Projekt und sage ihm, durchsuche die Chats dieses Projektes, das tut er. Das macht er, ne? Und das passiert auf jeden Fall. So, also jetzt zu der eigentlichen Frage, auf die ich hinaus möchte, nach meiner ausufernden Vorrede. Bin ich besser bedient, wenn ich hergehe und die Ergebnisse, die ich in so einem Chat produziert habe, tatsächlich irgendwohin auslagere, abspeichere? Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, pass auf, also meinen täglichen Job generiere ich jetzt Artikel als Journalist, die Artikel liegen in diesen Chats drin und ich dann am Ende jedes Chats sage, speichere den bitte als Word-Dokument in meinem Google Drive oder in meinem OneDrive ab und greife dann später auf diese kumulierten Sammlungen von Word-Dokumenten zu, als wie wenn ich diese ganzen scheiß Chats abspeichere und sage, geh jetzt bitte die 20 Chats statt dieser 20 Word-Dokumente durch.
Unter zwei Aspekten, sobald du diese Memory-Funktion, diese Chat-Durchsuchen-Funktion, ist das jetzt unsere aktuelle Diskussion ökologische Nightmare, aber es ist fachlich halt das eigentliche, viel größere Nightmare. Also der ökologische zurück zu, auf der Prioritätenliste ist es ökologisch dumm, aber es ist noch viel dümmer. Sorry, wenn ich jetzt wieder alle anzünde und sage, den Scheiß machen wir nicht. Ja, tut mir leid. Es ist soweit. Ich habe keine Lust mehr, euch zu verkaufen, als wäre das irgendwie okay. Ist es nicht, ist es falsch benutzt. Es ist halt fachlich falsch.
Ja, der Punkt an der Stelle. Es produziert Müll.
Es produziert Müll. Und zwar ökologischen Müll, aber es produziert Müll. Es gibt gar keinen Sinn, deine Chats aufzuheben. Bist jetzt emotional attached zu deinem Chat. Du brauchst deinen ursprünglich hoffentlich deinen möglichst guten Prompt in deiner verdammten Prompt-Library und du brauchst das Output-Ergebnis. Alles andere kann weg, bitte. Ansonsten haben wir immer noch nicht ganz verstanden, was AI richtig einsetzen heißt. Und dieses Referenzieren in den Chats. Innerhalb eines Projektes lasse ich mir das sogar eventuell eingehen. Das kam vom Workflow her. Innerhalb eines Projektes mache ich es übrigens ab und zu auch, aber eher selten. Zurück zu Control Freak. Aber da lasse ich mir das noch eingehen. Aber sowohl unter fachlichem Aspekt, ihr kennt mein Sammon schon, ihr könnt damit die Weights, die es beeinflusst, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und auf einmal habt ihr irgendwie die letzten paar Wochen alles Grüne gemacht und eure Geburtstagsparty hat jetzt lauter grüne Farben drin und ihr wundert euch, warum ist grün entstanden. Das ist genau dieser Unsinn. Und nochmal, das LLM per se ist ja keine verdammte Suchmaschine. Es ist keine Memory-Function. Also deswegen, ich bin völlig bei dir. Macht das Sinn? Nein. Kann das mal in einem Projekt sogar für einen Workflow Sinn machen? Ja, aber es gibt halt ein richtig und falsch. Und dazu zählt Memory-Function und Chat-Durchsuchen aus. Und bitte löschen ist in Ordnung. Dieses Emotional Attachment zu digitalen Artefakten. Ich habe letztes Mal, haltet euch fest, jetzt kommt's. Da wird auf diversen Social Media in TikTok und Instagram von den Fashion Girlies diskutiert, zwar mit dem ironischen Unterton zugegebenermaßen, dass ja sie eigentlich, weil die Qualität der Klamotten so schlecht geworden ist, eigentlich nicht mehr so ihre Sachen von ihr nicht vererben können, aber vererben sie dann ihr Pinterest oder Instagram-Account, damit ihre Tochter mal sieht, wie stylisch sie früher waren. Ja, Attachment zum digitalen Artefakt. That's going to be interesting.
Ja, aber es ist die UIs, die uns präsentiert wurden, die züchten das so ein bisschen.
Ja, klar. Also, Retention.
Ja, weil es ist auch hier gar nicht unbedingt ein emotionales Verbindung, sondern es ist einfach das Gefühl so, ich habe da was Nützliches produziert und ich lasse das auf Halde liegen. Ich will da vielleicht nochmal drauf zugreifen, auf dieses Artefakt. Das ist ja wie bei den E-Mails. Also mein Google-Postfach habe ich neulich mal aufgeräumt, weil ich es tatsächlich geschafft habe, in meinem privaten Gmail-Account, also nicht in dem bezahlten, den ich hier benutze, sondern in meinem privaten, der ja über Jahre hinweg immer wieder so Gigabytes dazu geschenkt gekriegt hat, weil Google damit Werbung gemacht hat, dass das Gmail-Postfach wächst, bis sie irgendwann aufgehört haben, damit das zu tun, weil sie gemerkt haben, shit, eine gute Idee. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das Limit zu erreichen. Also Google hat zu mir gesagt, pass auf, du hast jetzt noch 500 MB und dann war es das mit E-Mails empfangen. Und ich bin dann tatsächlich hergegangen und habe angefangen, systematisch E-Mails zu löschen. Also sprich, ich habe erstmal sämtliche Newsletter und sonstigen Scheiß, weil ich zu dieser Sorte Mensch gehört habe, der sein E-Mail-Postfach, also dieses Inbox Zero, das ist für mich ein Konzept, das sowas von bescheuert ist.
Habe ich auch nicht. Kriege ich auch nicht hin.
Irgendwelche Leute kippen mir Zeug irgendwo rein und ich soll das dann aufräumen. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Entschuldigung, ich räume doch nicht den hier einen Scheiß auf. Ne? Deswegen habe ich mein nichts gelöscht, wirklich außer Rotze und Spam, der ja automatisch gelöscht wird. Dementsprechend geknackt. Und ein Teil dieser gelebten Erfahrung war eben, wenn ich beispielsweise am Ende des Jahres an meiner Steuererklärung sitze und ich suche Rechnungen, ja, dann kann ich mich halt an mein Google-Postfach suchen, ich kann die ganzen Rechnungen raussuchen, sie mir runterladen und ich hab sie. Also sprich, das Gefühl, dass in dieser digitalen Auslagerung meines Kopfes etwas drin ist, was ich brauche, ist ja äquivalent zu diesem, oh, ich lösche diese E-Mails lieber nicht, ich brauche die vielleicht nochmal. Es ist nicht unbedingt ein emotionales Attachment, sondern es ist eher so ein funktionales Attachment. Na, so scheiße, vielleicht brauche ich das nochmal, diese Chats, die da mit drin sind. Die zu löschen, das ist dann schon so ein bisschen Hemmungen, weil, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein banales Beispiel für dich. Ich habe ein Cloud-Projekt, das muss ich jetzt leise sagen, das Briefe produziert für Weihnachten und Wichtel, ne? Und das Ding muss im Auge behalten, was geschrieben wurde. Und wenn ich das alles lösche, ist das ja weg, ne? Und wenn er jetzt die Chats durchsuchen kann und weiß, was ich geschrieben habe, ist das ein Vorteil für mich. Nur, was ich merke, weswegen ich ja auch grundsätzlich sehr misstrauisch bin gegenüber der Memory-Funktion, ist, er schafft das gar nicht so richtig. Ich habe vorher einen Index der letzten Jahre, des Schriftverkehrs der letzten Jahre mit dieser fiktiven Person erstellt und habe ihm dann Personas bauen lassen und die Storyline zusammenfassen und das dann als Word-Dokument in das Projekt reingehängt. Und wenn Claude auf diese referenzierten Dokumente mit dem vorher erstellten Content, also das hat Claude selber gemacht, ne? Ich habe ihm die Briefe reingekippt und gesagt, hier, mach das, indizier das bitte, erstelle die Inhalte, sind die Ergebnisse, die nachher rausplumpsen, deutlich solider, wirklich verlässlicher, kontinuierlicher, als wie wenn ich sage, hey, durchsuch mal deine Chats und check, ob wir das schon erzählt haben.
Herzlichen Glückwunsch, du hast Kontextoptimierung und den Benefit von Kontextoptimierung herausgefunden. Ich bin stolz auf dich, Jochen. Aber das ist genau das.
Verbindlichsten Dank auch.
Genau, nein, aber das ist genau das, was wir ja immer wieder sagen. Es ist halt der Workflow des Menschen muss halt sauber sein.
Ja, was für mich dann einfach bedeutet, dass es eben nicht nur ein Öko-Thema ist, dass ich meine scheiß Chats aus diesem Projekt rauslösche, sondern es ist einfach auch, ich muss meinen Workflow anpassen. Ich muss nach jedem Chat, den ich generiert habe, den Output in einen nicht flüchtigen Speicher packen, in ein Word-Dokument packen und muss dann, wenn ich mit dem Projekt oder diesem Projektmeister und fertig bin, mir überlegen, ob ich das, was ich da an diesen ganzen Artefakten abgespeichert habe, ob ich das nochmal in einer strukturierten Form aufbereite, aka alle Personas, die erwähnt wurden, das ganze Geschehen, die Storyline zusammenfassen und nochmal in ein Dokument überführen, damit ich dann im nächsten Schritt, wenn dann das nächste Jahr kommt und Weihnachten zurückkommt und ich wieder darauf zurückgreifen muss, das deutlich effizienter und besser funktionieren. Also das heißt, ich tue mir keinen Gefallen damit, wenn ich diese Chats wie ein E-Mail-Postfach, wie Konversationen mit lebenden Menschen behandle und den Scheiß einfach aufbewahre, sondern ich schade auch meinem fachlichen Output, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich auf diesen Mist später wieder zugreifen kann.
Ja, also der Punkt ist halt, und da kam mir her, was ist eine KI-Infrastruktur, was ist der Unterschied zur KI-Infrastruktur, quasi Training versus Benutzen. Benutzen kann quasi irrelevant sein. Am Ende des Tages sind die ökologischen Überlegungen wichtig und man kann sein eigenes Verhalten bis zu einem bestimmten Grad anpassen. Und das Interessante ist, und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Takeaway für euch hoffentlich von Jochen seiner Story, am Ende des Tages dich die ökologische Überlegung dazu anfeuert, aufzuräumen, dann ist mir das relativ egal, Hauptsache du tust es. Aber eigentlich ist die fachliche Variante die, die ich hoffentlich dann hoffe, dass du dann quasi ihr auch alle realisiert. In dem Fall ist es doppelt gut für alle, für euch, für euren Output. Und guck mal einer an, bisschen Umwelt freut sich auch noch.
Extrinsische Motivation, Ökologie, intrinsische Motivation. Der Scheiß funktioniert besser, der danach herausplumpst aus meinem KI-Assistenten. Okay, lass uns zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf zwei Fragen werfen. Auf den einen, was kann ich als Nutzer oder Unternehmen überhaupt tun, um vielleicht den KI-Fußabdruck meiner KI-Nutzung, meiner Produkte irgendwie einzuschätzen? Kann ich das überhaupt? Und wenn ja, was? Und die letzte Frage wäre dann, wie sieht's denn aus mit dieser Diskussion? Bringt uns KI etwas auf dem Weg zur Rettung des Klimas, weil sie irgendwie mehr Effizienz in das Ganze mit reinbringt? Oder schadet sie, weil sie eben so einen hohen Strom- und Ressourcenverbrauch hat? Okay.
Also was kann Unternehmen tun, KI unter ökologischen Aspekten? Ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, die Antwort haben wir gerade auch schon gegeben. Brain first. Dann gewinnen alle. Wenn wir Hirn zuerst einschalten und uns genau überlegen, wo ist KI überhaupt ein sinnvoller Move? Also wir schmieren also nicht das Kilo LLM auf alles. Wir überlegen unsere Workflows, sonst irgendwas. Dann hast du damit auch immer in der Ökobilanz definitiv einen schlanken Fuß. Kann man definitiv so machen. Wenn ich natürlich hirnverbrannt alles über den Token jage, dann zahle ich doppelt und dreifach und ökologisch auch.
Ich dachte aber jetzt auch eher so in Richtung Messung. Also es gibt ja viele, die Rechenschaftsberichte machen oder die sagen, hey, wir sind so und so ökologisch, so und so viel CO2 haben wir verbraucht, so und so viel haben wir eingespart, so und so viel haben wir mit irgendwelchen Goldstandard-Projekts und Wiederaufforstung wieder reingeholt. Kann man es irgendwie messen?
Also theoretisch gehört das natürlich so, wie du komplett in deiner ESG-CO2-Bilanz gehören halt die KI-Projekte auch quasi gegengerechnet und gehören werden ein Teil davon. Aber wie gesagt, am Ende des Tages sehe ich aktuell, dass die KI-Projekte daran eigentlich nur ein kleiner Teil der großen IT-Projekte und der ganzen großen Datenprojekte sind. Und da kommen, so hart es klingt, meistens muss ich erstmal gucken, dass wir unsere Cloud-Kosten in den Griff bekommen, bevor ich meine Ökobilanz in den Griff bekomme. Das ist dann beides ein Dead Giveaway, dass beides zusammen im Zweifelsfall eine Variante ist. Und klar kannst du Gegenleistungen machen, in irgendeiner Art und Weise.
Okay, jetzt habe ich bei mir persönlich doch nochmal eine kleine Zwischenfrage, bevor wir zu dem Thema Rettet KI das Klima abschließend kommen. Edge AI, also beispielsweise, wenn mein iOS-Gerät eine Übersetzung direkt auf dem Gerät durchführt oder eine Transkription direkt auf dem Gerät, anstatt es in die Cloud zu führen, ist für mich immer auch so ein bisschen Thema energiesparend gewesen, weil dann ja quasi nichts in die Cloud geladen wird, ne? Also ich habe zumindest die Cloud-Infrastruktur nicht noch belastet und es hat dann auf dem Gerät ausgeführt. Und wenn ich diesen Gedanken jetzt auf Unternehmen übersetze und frage, ey, wenn ich jetzt hergehe und mir den Aufwand betreibe, mir ein lokales LLM, also keine Ahnung, ein DeepSeek oder sowas, auf einen eigenen Rechner installiere und innerhalb des Unternehmens betreibe, bietet mir das irgendeinen Vorteil im Vergleich zu der Cloud-Infrastruktur? Habe ich dann da wahnsinnig viel fürs Klima getan damit? Oder
also unter Klima würde ich diese Entscheidung nicht treffen. Also wenn es deine Klimaentscheidung ist, ist es eine eigene Entscheidung. Das, also eigen im Sinne von eigenartig. Es sollte andere Entscheidungspunkte geben, warum du eine On-Prem-Solution fährst, ob das jetzt im kleinsten Fall eine Edge AI ist, wie ich sie auch im Telefon auch habe, oder ob das wirklich die große Diskussion ist aus Datensicherheitsüberlegungen, aus Effizienzgründen. Also es gibt viele Begründungen und dann kann natürlich die ökologische eine zusätzliche sein, würde ich jetzt aber, wenn man es hart durchrechnet, nochmal. Das Benutzen der KI versus das Training der KI ist so riesig im Unterschied, dass es nicht so den Unterschied macht, selbst wenn du DeepSeek auch bei dir on-prem läufst. Das Ding ist ja schon trainiert worden. Du bist der letzte Prozentpunkt.
Okay, verstehe.
Und dann vielleicht anderthalb Prozentpunkte, wenn es in der Cloud gelaufen ist.
Alles klar. Letzte Frage, wie sieht es denn aus mit dem Thema die KI rettet unser Klima, weil sie uns A, Effizienzgewinn und B, vielleicht irgendwelche neuen Lösungen aufzeigt, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben?
Den Effizienzgewinn, wo ich sagen würde, den kann man unter verschiedenen Aspekten uns betrachten. Gerade sind wir da definitiv nicht, weil wir mehr Ressourcen brauchen, um die Modelle zu trainieren, als dass wir sie nutzen. Auf der anderen, wir hatten das schon in einer anderen Folge, wo ich schon mal gesagt habe, guckt euch mal die Waymo-Zahlen an, also selbst autonomous self-driving cars wie sie im Prinzip dadurch, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten, auch die Todeszahlen senken können und die Verkehrsunfälle senken können. Damit übrigens dann natürlich auch wieder das Auto und seine CO2-Belastung im Stadtverkehr, weil keiner irgendwie den Motor hochdreht und da an der Ampel auf einmal hochbeschleunigt. Wir wissen, dass Systeme, die sich an die Regeln halten, auf jeden Fall effizienter sind. Es gibt eine ganz interessante Auswertung, was die Smogbelastung in Großstädten angeht. Du müsstest eigentlich nur identifizieren, was die 5 größten Auto, also quasi 5% derer sind, die Katzen nicht kaputt, wo quasi die Autos zu alt sind oder sonst irgendwas, dann würdest du die Smogbelastungen zum Beispiel runterbekommen. Das sind so Möglichkeiten, also die kennen wir. Das heißt, könnten wir über Systeme, die sich an die Regeln halten, was auch KI-Systeme, könnten wir bestimmte Belastungsszenarien nach unten bringen. So, das wäre Variante 1. Variante 2, und da geht ja die eigentliche Überlegung hin, dass System, Gen-AI-Systeme oder Machine Learning-Systeme sind so mächtig, uns bei der Klimakrise zu helfen. Naja, also sind sie. Erstens, ohne diese großen mächtigen Systeme wäre das mit den Simulationsrechnungen, wie das mit dieser depperten Klimakrise überhaupt weitergeht, übrigens gar nicht möglich gewesen. Wir brauchen manchmal auch diese Modelle, um die Simulationen überhaupt zu rechnen. Und wenn wir uns angucken, welche Durchbrüche Gen-AI auf der Impfstoffentwicklung, auf der Medikamentenentwicklung und in der Personalized Medicine bringt, würde ich sagen, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ob das in Relation zu dem Preis steht, den wir gerade bei dem überbordenden LLM-Hype zahlen, das steht nochmal auf einer anderen Achse. Aber grundsätzlich besteht eine hohe Chance, dass hocheffiziente Algorithmik dir bei der Klimakrise oder bei neuen Lösungsansätzen dafür hilft, natürlich zu gewinnen. Auf der anderen Seite, Spoiler, wir kennen ja eigentlich den Grund für die Klimakrise. Das sind wir Menschen und dafür, dass wir halt in alles uns die Klimabilanz halt regelmäßig egal ist und in allen CO2 zu viel rausschmeißen. Jo, also deswegen, Root Cause haben wir identifiziert. Vielleicht kommt das Ding auf neue Überlegungen. Es ist aber auch immer so ein bisschen so, also ich kenne auch niemanden, der wirklich sich hinstellt und sagt, oh, die Gen-AI wird uns die Klimakrise lösen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Mythos, wahrscheinlich sind es so 2 Devs, die sich mal überlegt haben, das ist ein geiler Pitch für ein Startup und seitdem hat es so ein Eigenleben bekommen. Also AI for good existiert, aber ob wir jetzt AI for good an der Stelle auch noch schmeißen müssen, halte ich für etwas diskutabel.
Ja, es gibt so ein paar sehr, sehr, sehr laute KI-Kritiker, die eben sagen, dass die KI uns da in Anführungszeichen in den Abgrund stürzt, weil der ganze KI-Slop in Anführungszeichen die CO2-Emissionen eben so hochballern
würde. Halt, ich muss halt ehrlicherweise sagen, mir fällt es immer schwerer, also das ist natürlich irgendwie was dran, aber mir fällt es zwischenzeitlich echt schwer, diese ganzen KI-Kritiker teilweise echt noch ernst zu nehmen. Weil davon haben wir jeden Tag, haben wir 5 mehr Leute, die hypen, 4 mehr Kritiker und ich denke so, aber wir müssen es doch differenziert betrachten. Also was wir jetzt, wenn das Takeaway von dieser Erklärbar-Folge ist, also KI-Infrastruktur ist wahrscheinlich, dass ihr sie nie in eurem Leben bauen werdet, ihr werdet nur Nutzende sein. Diese Nutzung ermöglicht euch aber bei sinnvollem Einsatz einen massiven Mehrwert, könnten wir uns mal darauf funktionieren. Heißt das, dass ich sie für allen Unsinn besitze? Nein. Das Gehirn ist an der Stelle immer noch unschlagbar aus vielen Gründen. Sind es wichtige Punkte, die diskutiert werden müssen? Ökobilanz, sonst irgendwas. Aber da sind wir jetzt quasi ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Gut, ich vielleicht das pseudomäßig größere, weil ich ja die Modelle auch wirklich mitbaue. Also jetzt keine LLM, aber natürlich eigene Modelle auf der Predictive auch eher im großen Scale schon, auch auf Hochleistungsrechnern trainiert habe. Aber da müssen wir uns als Gesellschaft, müssen wir die Diskussion führen, obwohl der Einzelne jetzt erstmal durch seine Nutzung relativ wenig Hebel hat. Also da ist die Flugreise schon eher der größere Hebel, massiv größer als jetzt die Nutzung von ChatGPT oder sonst irgendwas. Deswegen heißt nicht, dass die Diskussion irrelevant ist. Auf der anderen Seite ist es auch, wo ich sage so, wir haben in Deutschland halt auch echt immer diese, wir bashen heute die KI mal wieder zum 35. Kritiker. Kinder, differenziertes Bild heißt differenziertes Bild und nicht Übersimplifizierung und Trivialisierung der Materie.
Das klingt nach einem guten Schlusswort für die heutige Folge. Das Plädoyer gegen Trivialisierung und Überbanalisierung oder war es andersrum? herzlichen Dank.
Irgendwie so ähnlich. Frau Lampel und ihr Schlusswort.
Herzlichen Dank dafür, dass ihr uns bis zu dieser Stelle gefolgt seid, trotz aller Trivialisierung und Banalisierung. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei eurem neuen KI-Lieblingspodcast, Layer 8.9. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.